Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Max Tinius. Einen schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Köster.
Sie wollten eigentlich mal Jazzpianist werden. Sie haben dann eine Ausbildung als Schauspieler genossen. Sie waren Unternehmenssprecher im Lebensmittelhandel und Sie gelten heute als einer der führenden Futurologen Europas. Welcher dieser Jobs war denn die beste Voraussetzung für das, was Sie heute tun?
Das Beste, was ich dafür lernen konnte, war, glaube ich, tatsächlich damals in London rumzulaufen und Anita Roddick kennenzulernen, die Gründerin des Body Shops, und die mir damals gesagt hat, pass mal auf, Max, wir gestalten jetzt mal die Zukunft von Menschen. Da ist ein indisches Dorf, kümmere dich darum, dass die bitte bis Ende des Jahres eine Toilette haben, dass die sanitäre Anlagen haben und eine Schule. Und ich so, what? Und das ging aber dann ganz gut und da habe ich gelernt, ich kann Zukunft von Menschen verändern. Und das hat mich dann eigentlich immer fasziniert.
Das klingt so, als seien Sie aber gleich erstmal ins kalte Wasser geschmissen worden.
Ich bin eigentlich immer ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich habe ja auch nichts gelernt in meinem Leben. Ich habe ja keine wirkliche Ausbildung genossen, die man dafür brauchen könnte. Ich habe aber wahnsinnig viel Erfahrung machen dürfen mit immer unglaublich tollen Leuten. Und das hat mich, ehrlich gesagt, ja, ich kann das nur jedem empfehlen, aber es ist natürlich ein schwieriger Weg, weil gesellschaftlich nicht so akzeptiert.
Aber Sie haben dann zum Beispiel 10 Jahre lang den Lehrstuhl für Innovation und Kommunikation am Institut für Marketing und Kommunikation geleitet. Wie ging das ohne eine Ausbildung?
Ja, das war ganz lustig. Ich hatte zuerst eine Professorenstelle, bis den Kollegen auffiel, dass ich ja gar keine Ausbildung, keinen Studiengang hatte. Dann war ich Lehrstuhlleiter. Das geht in Deutschland und das kann man machen. Und die Studenten haben es, man müsste jetzt mal ein paar fragen, aber soweit ich das als Rückmeldung bekomme, sehr genossen, weil es eben absolut praktisch ist, was ich da gelernt habe und gelehrt habe.
Sie haben dann offensichtlich ein Talent, sich selbst gut zu verkaufen. Im Rückschluss als Ihr Job jetzt als Futurologe, heißt das, deshalb können Sie auch die Zukunft so gut verkaufen?
Zunächst mal habe ich ja den Job schon erfunden, den gibt's ja gar nicht, weil der Zukunftsforscher an sich ist mir zu technokratisch und das, was es in angelsächsischen Ländern gibt, den Futurologist, den gibt's so in Deutschland nicht. Deswegen habe ich dann gesagt, wir brauchen etwas, was sich mehr mit der Ethik und der Menschen auch beschäftigt. Deswegen habe ich das erfunden. Ja, und wenn man das zum Verkaufstalent mit dazu rechnet, dann haben Sie wahrscheinlich recht.
Aber es gibt durchaus jetzt einige, die sich Futurologe nennen und sich darauf beziehen. Was macht der denn genau? Also wenn Sie sagen, Sie haben es erfunden, dann haben Sie ja vielleicht auch Kriterien, was einen Futurologen ausmacht.
Futurologen sind eben nicht nur diejenigen, die sich auf Studien stützen, sondern die entwickeln positive Szenarien für die Zukunft. Positive sind ganz wichtig, weil wer will schon in die negative Zukunft laufen? Wer steht morgens auf und sagt, hey, das wird schlecht, ich gehe da mal hin? Deswegen positive, um einfach die Möglichkeiten, die wir haben mit Digitalisierung, mit Technologie zu entwickeln und dann auch zu gucken, welche Lösungen können Menschen eigentlich wirklich verarbeiten und wollen sie in ihrem Alltag auch verarbeiten.
Aber anders gefragt, verkennen Sie da nicht die Realität, wenn man jetzt mal auf die aktuelle Situation schaut? Denn da heißt es, unsere Zukunftsaussichten sind so negativ wie seit der Gründung der BRD nicht mehr da gewesen.
Ja, das stimmt ja schon mal gar nicht. Die Zukunftsaussichten sind ja immer das, was man draus macht, weil unser Alltag wird sich jetzt durch Digitalisierung zu 80% ändern. Da können wir von ausgehen. Das war schon in der Industrialisierung so. Aber das sind ja 80% Chancen, es besser zu machen. Und Zukunft kommt ja nicht einfach. Die kommt ja nicht irgendwie aus China, wird importiert und dann hier installiert, sondern die machen wir ja schon selber. Und wenn wir uns hinsetzen auf den Arsch und machen dann mal richtig was zu dieser Zukunft und überlegen uns, was wir machen wollen, dann gestalten wir die in unserem Sinne. Und dann ist sie natürlich nicht negativ, es sei denn, wir sind blöd und machen so.
Sie haben keine Glaskugel dabei. Wenn Sie Zukunftsmodelle entwickeln, wie gehen Sie dabei vor?
Glaskugeln traue ich nur, soweit ich sie werfen kann. Wenn ich Zukunftsmodelle entwickle, dann schaue ich mir zunächst mal die Region an und ihre Möglichkeiten. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du Zukunft auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, und das tun die meisten Menschen, entwickelst. Das heißt nämlich immer, du setzt dich in die ungewisse Lage, dass du nicht weißt, was passieren kann und dein Körper muss auf alles reagieren. Das ist ein permanenter Stresszustand. Und Möglichkeiten, wenn du die nutzt und schaust, was habe ich eigentlich in der Region, in meinem Leben, in meiner Stadt für Möglichkeiten, ja, dann kannst du deine Zukunft auf einmal gestalten und du weißt, was passiert. Und das ist das Schöne.
Aber trotzdem gibt's ja ganz viele Zukunftsprognosen, die einfach falsch waren. Da lagen Experten daneben. Ja. Wo lagen Sie denn selbst mal daneben?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, weil die meisten der Sachen, die ich versuche zu vorherzusagen, sind noch gar nicht eingetreten oder sind noch nicht in die Verlegenheit gekommen. Weil ich vor allen Dingen aber auch mit Regionen und Menschen sehr eng zusammenarbeite, geht es meistens um die nächsten 2 bis 4, 5 Jahre. Und da dann darum, wie gestalte ich das Leben, wie gestalte ich das Leben der Region? Und da kann man gar nicht so viel daneben liegen, weil du hast eine bestimmte Technologie und die kannst du nutzen. Und es ist ja nicht mehr so wie bei Jules Verne, dass wir eine Vision haben und müssen dann irgendwie 100 Jahre warten, bis wir zum Mond fliegen können, sondern wir haben milliardenmal so viel Ideen und Technologie, wie wir an Visionen haben. Das heißt, wir müssen eigentlich nur zugreifen und das machen. Wenn du da ein bisschen denkst, dann passiert das halt auch.
Also dann sagen Sie, Ihre Trefferquote ist gleich 100%?
So vermessen will ich nicht sein, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie hoch sie ist.
Aber nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Wenn Sie sagen, ja, ich gucke auf 2 bis 4 Jahre, nehmen wir ein letztes Projekt, was Sie gemacht haben, ja, aus den vergangenen 2 bis 4 Jahren. Was ist genau so eingetreten, wie Sie es vorausgesagt haben?
Das fängt ja damit an, dass wir 20% voraussagen und dann gucken im Verlauf des Projektes, was kommt dazu an neuen Möglichkeiten.
Ach, Sie passen sich immer wieder an.
Genau. Ja, wär blöd, wenn nicht. Weißt du, das ist doch scheiße, wenn du irgendwie sagst, das und das wird alles passieren. Weiß man ja nicht. Aber man kann ganz gut gucken und sagen, was ist das Problem? Was haben wir für ein Ziel? Welche Ethik, welche Idee wollen wir dahinter haben? Dann guckst du, was du für Technologie hast, zum Beispiel in der Gestaltung von Regionen, von Städten. Wie kann ich da neue Digitalunternehmen ansiedeln? Gerade so kleine und mittlere Städte. Und wenn du das einmal rausgefunden hast, dann kannst du sehr genau gucken, was brauche ich jetzt. Und auf dem Weg findest du sehr schnell neue Möglichkeiten, die du vorher gar nicht hast erkennen können. Und die musst du natürlich nutzen.
Und Sie sagen, jetzt gerade liegen auch große Chancen für die Kleinen im Einzelhandelbereich zum Beispiel. Die haben gerade große Probleme. Da stehen viele vor der Insolvenz. Wo sehen Sie da eine Möglichkeit?
Eine wundervolle Möglichkeit war in Soest ein altes Damenmodegeschäft, kurz vor Corona vollkommen pleite. Jetzt total in, weil die ganz einfach gesagt haben, wir haben 3 Mitarbeiter, die haben eine unterschiedliche Konfektionsgröße und wir nehmen FaceTime und die Kunden können uns anrufen und dann gehen wir durch den Laden, unsere Mitarbeiter probieren das an und wir verschicken das deutschlandweit. So einfach kann Einzelhandel auf einmal funktionieren. Die Leute haben einen Wahnsinn Spaß dabei und im Übrigen ist das eine Technologie, die in China, in ganz Asien inzwischen schon besser genutzt wird als die üblichen Portale, die wir noch kennen, wo man auf eine Internetseite geht und so weiter. Man lässt sich das heute schon vorführen und das machen die.
Ja gut, dann lasse ich mir das vorführen, probiere es an und es passt halt trotzdem nicht ganz genau. Also muss ich wieder zurückschicken, also habe ich wieder Probleme mit Verpackungsmüll und so weiter. Da kommt ja auch wieder was an Problemen.
Ja, das sind jetzt so die alten Stereotypen, über die man immer noch redet, aber ganz ehrlich, wie oft fahre ich? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie Sie einkaufen, aber wenn ich in die Stadt fahre und suche was, ich schaffe das nicht beim ersten Mal. Ich fahre also 2, 3 Mal, gehe in 5, 6 Läden und dann bin ich immer noch unglücklich. Also der Aufwand ist tatsächlich in diesem ganzen Versandgeschäft nicht größer, als wenn ich das irgendwie selber versuche umzusetzen. Es gibt inzwischen auch viele Studien, auch von einem großen öffentlichen Sender. Das ist tatsächlich ökologischer, als es selber abzuholen im Laden. Aber man kann ja hier eine Kombination machen. Man braucht einfach nicht mehr diese großen Lager auf der grünen Wiese. Da können wir meinetwegen Indoor-Farmen reinsetzen. Wir können inzwischen über intelligente Datentechnik die ganzen Produkte auch aus dem Einzelhandel holen. Das geht.
Jetzt mal bezogen auf den Bereich Handwerk. Das Handwerk boomt, aber der Fachkräftemangel bremst gerade diesen Boom aus. Wird das in Zukunft genauso sein?
Na, das Handwerk wird immer noch missverstanden. Das heißt immer, wir müssen uns auf alte Handwerkstechniken berufen und so weiter. Dafür gibt es auch inzwischen viel zu viele tolle neue Sachen. Also das T-Shirt, man sieht es im Radio leider nicht, aber das ist zum Beispiel jetzt...
Man kann unsere Sendung auch anschauen im Nachhinein.
Genau, das kann man natürlich machen, aber jetzt nicht. Und man sieht halt, dieses Ding ist maßgefertigt. Das ist für 45 Euro in Kopenhagen wird das halt von einem digitalen Schneider hergestellt. Das heißt, du gehst dahin, der berät dich und dann wird das angefertigt für dich. Und es ist egal, ob es maßgefertigt ist oder nicht, aber er berät dich halt, was passt, wo es genau sitzen muss, wie es sitzen muss. Und das ist zum Beispiel die Zukunft eines digitalen Schneiders.
Aber den digitalen Dachdecker, den digitalen Klempner, den digitalen Metzger, den kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, kann man. Weil natürlich auch so ein Dach wird zukünftig abgescannt, dann wird genau geguckt, wie viel Material brauche ich, wie kann ich das am besten aufbringen. Das heißt, man kann das schon mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz machen. Oder nehmen wir zum Beispiel mal den Klempner. Sie kennen wahrscheinlich so diesen Draps, der unterm Waschbecken ist. Meistens so aus 4, 5 Teilen, sieht nicht so wirklich toll aus. Man ist froh, wenn man ihn irgendwo in so einem Unterschrank versteckt hat. Zukünftig geht er hin, scannt einmal diese ganze Baulücke da unten, wenn irgendwie ein Defekt ist, geht runter in sein Auto, druckt in 3D-Form einmal genau das Rohr aus, was sie brauchen, setzt das da drunter und sogar in der Farbe, wie man will. Und es ist einfach was Neues, Schönes. Und so werden in Zukunft ganz neue Prozesse in der Herstellung von Handwerksmaterialien auch.
Schön und gut, das sind die Prozesse. Aber wenn wir über Fachkräftemangel reden und die Leute, die es am Ende machen müssen, die fehlen uns ja. Wie bekommen wir die?
Wir sind natürlich gerade dabei, jetzt auch tatsächlich Ausbildungsmöglichkeiten für diese neuen Berufe erst zu erfinden. Weil es ist natürlich so, du hast das klassische Handwerks-Know-how, aber du brauchst natürlich auch zu 50% Digital-Know-how. Das ist so wie beim Schreiner, der hatte früher nichts mit CAD-Anlagen oder künstlicher Intelligenz zu tun. Jetzt muss er 50% seiner Zeit darin verbringen. Ob er das will, toll findet, das hängt dann davon ab. Aber er hat zumindest die Möglichkeit, in diese Richtung zu gehen.
Aber was doch rauszuhören ist, die Welt wird auch in den Bereichen immer komplexer. Also wird es schwieriger und der Fachkräftemangel wird noch ein größeres Problem, weil ich da ja noch komplexer ausbilden muss.
Nee, es wird nicht schwieriger, weil diese Technologien sind auch nicht mehr so schwierig, wie man sich das heute vorstellt. Du musst das Zeug ja nicht programmieren, du musst ja bloß noch eine App irgendwie anwenden. Zum Beispiel im Gesundheitswesen ist das auch so ein Thema, ist ja sehr nah beim Handwerk. Wenn wir da zum Beispiel den KI-unterstützten Assistenten im Gesundheitswesen haben, heute nennt man die noch Krankenpfleger, verdienen irgendwie 1200 bis 1800 Euro, viel zu wenig. Aber zukünftig können sie zum Beispiel mit KI-Unterstützung Krankheiten erkennen durch Visualisierung des Gesichtes, durch Scannen der Haut und können dann mit Hilfe der KI beraten, was man tut, können im Zweifelsfall noch einen Arzt konsultieren, verdienen dann das Doppelte bis Dreifache. Und daraus entstehen eben neue Berufsmöglichkeiten und neue Chancen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Natürlich werden Jobs, wie wir sie kennen in der Vergangenheit, werden weniger werden, aber wir müssen halt schauen, dass wir diese neuen Möglichkeiten auch anfangen auszubilden. Dann haben wir auch keinen Fachkräftemangel mehr.
Aber gerade in diesen Bereichen Pflege und Erziehung zum Beispiel, da müssen Jobs ja auch attraktiver werden. Werden sie dadurch attraktiver? Was glauben Sie?
Naja, ich hoffe schon. Also wir dürfen natürlich eins nicht machen, der industriellen Effizienzlogik folgen permanent und sagen, da hat jetzt einer mehr Zeit gewonnen, dadurch, dass er durch KI was besser kann. Und dann stopfen wir ihn halt voll mit noch mehr Arbeit. Das wäre fatal.
So passiert es aber in der Realität.
So passiert es oft in der Realität, aber auch genau das ist eben unsere Entscheidung. Will ich das so weitermachen oder will ich das nicht? Wir haben ja Anfang der Industrialisierung auch 16 Stunden am Tag gearbeitet, 6 Tage die Woche. Wir brauchten erstmal Sozialgesetze und Gewerkschaften. Das Gleiche brauchen wir jetzt auch, dass wir wahrscheinlich eine Art Ethikrat für Berufe haben, der sagt, was macht Sinn und was macht keinen.
Aber das ist ja nicht die persönliche eigene Entscheidung, sondern da stehen ja Entscheider oben drüber. Reden Sie mit denen, wie wird das aufgenommen?
Natürlich rede ich auch mit denen, aber ehrlich gesagt sind die Gewerkschaften damals aus dem Volk heraus entstanden und die haben sich zusammengetan und Programme entwickelt. Und auch so passiert das jetzt, so passiert zum Beispiel schon in Asien und Afrika, wo sich viele Menschen, gerade Microfarmer zum Beispiel, zusammentun und gründen Gesellschaften zusammen mit den Vereinten Nationen, um über Microfarming Produkte an Großkonzerne verkaufen zu können, weil sie dann zwischenzeitlich zusammengesammelt werden über die Vereinten Nationen und können dann an die Menschen verkaufen. Also das sind alles Prozesse, die gehen. Man muss nur die Logik der Digitalisierung dahinter verstanden haben.
Die Zukunft begreifen, das fällt manchmal gar nicht so leicht. Wir kriegen auch Rückmeldungen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel aus Boriswil aus der Schweiz, schreibt uns Hermann zum Steg gerade. Ich habe selten so einen Unsinn über Handwerk und Digitalisierung gehört, wie jetzt gerade von Herrn Max Tinius. Von Handwerk hat dieser Mann null Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, Ihnen begegnet das häufiger, dass Sie erstmal nicht verstanden werden.
Das begegnet mir häufiger und da bin ich auch überhaupt nicht böse und das ist auch völlig in Ordnung. Der Mann hat ja auch recht. Ich habe von Handwerk keine Ahnung. Ich habe Ahnung von Digitalisierung und ich weiß eben, was wir über Digitalisierung im Handwerk machen können, wo wir neue Perspektiven schaffen können. Das hat mit dem klassischen Handwerk, wie wir das bisher kannten, wenig zu tun. Es hat aber was mit Existenzen zu tun, die ich mir für die Zukunft in einem handwerklichen Beruf aufbauen kann. Nur, dass der eben nicht mehr allein handwerklich ist, sondern eben mit digitalen Hilfsmitteln funktioniert.
Dennoch bleibt die Frage ja, wie realistisch ist das dann für einen Handwerksbetrieb? Den Weg müssen Sie auch gehen. Sprechen Sie mit den Betrieben?
Wir sprechen natürlich mit den Betrieben oder ich auch, aber auch mit ein paar Kollegen zusammen. Wir sprechen auch mit den Handwerkskammern und da ist schon eine ganze Menge, was geht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir vor allen Dingen die jüngere Generation damit erreichen, weil die hat damit natürlich viel, viel weniger Hemmungen und Schwierigkeiten. Die empfindet das sogar teilweise als befreiend, dass sie das so nutzen kann. Aber es ist schon relativ schwierig, natürlich in einer Handwerksstruktur, die seit zwei, drei Generationen vielleicht existiert, das übergeben wurde. Da ist oft gar nicht die Zeit, sich mit dem Thema Digitalisierung in der nötigen Form zu beschäftigen, weil die Menschen müssen ihre Existenz heute sichern.
Dennoch schafft die Digitalisierung nicht alles und die Erfahrung von den erfahrenen Handwerksbetrieben, die ist ja so wichtig, denn die setzen es am Ende ja dennoch immer noch mit körperlicher Kraft um und das wird auch eine Digitalisierung nicht schaffen.
Teilweise natürlich schon, wenn wir beim Maurer zum Beispiel gucken, der nutzt natürlich inzwischen schon so langsam, aber sicher gibt es so 3D-Unterstützung für auch das Mauern, nicht nur das Gießen von Häuserwänden zum Beispiel, sodass er sich darauf konzentrieren kann, die Verzierungen zu machen, die dann von Hand gemacht werden müssen, weil das ist sehr, sehr schwierig zu programmieren. Solche Prozesse wird es zukünftig schon geben. Das dauert zum Glück auch noch und es wird auch alles nicht morgen kommen. Wir reden hier über einen Zeitraum von 2025 bis 2030, wo sich das so anfangen wird zu etablieren. Da wird es dann aber auch so die nächsten Generationen schon treffen und die werden sich damit beschäftigen müssen. Aber es ist eben, wie gesagt, natürlich schwierig zu verstehen, wenn du dich nicht jeden Tag mit so einer Technologie beschäftigst. Und da mache ich auch niemandem Vorwurf und freue mich eigentlich auch auf so ein bisschen Gegenwehr, wenn ich auch Vorträge halte, weil man muss ja selber auch immer wieder weiterdenken und gucken, wie kriege ich die Menschen an Bord.
Am Ende geht es aber natürlich immer ums Geld. Und das, was Sie jetzt gerade beschreiben, das klingt, als würde das noch sehr, sehr viel mehr kosten.
Nee, das ist auch nicht richtig, weil es gibt heute meistens Anwendungen, auch Open Source oder welche, die kann ich sehr günstig mieten, die mich dabei unterstützen, sowas zu machen. Und wenn es dann Branchenlösungen gibt, die auch dann über die Handwerkskammern zum Beispiel auch mit unterstützt werden. Im Moment ist es natürlich alles eine Einzellösung, wenn ich sowas anfange, mir selber zu erarbeiten. Aber das wird zukünftig ganz anders werden.
Wenn Sie vom Datenmanager sprechen, ja, ein Berufszweig der Zukunft, ja, was haben wir uns darunter vorzustellen?
Naja, bisher ist es ja so, Daten, die wir erzeugen, erzeugen wir im Moment für andere, für die großen 5 Unternehmen dieser Welt. Und im Prinzip ist das doch total blöd, weil die gehören uns. Das ist so ein bisschen so wie, als Amerika entdeckt wurde und wir verkaufen das Land jetzt gerade gegen Glasperlen. Das sind so unsere Daten. Viel spannender wäre doch, jeder Mensch würde seinen eigenen Algorithmus von Geburt an besitzen und würde diesen auch für sich irgendwo speichern können. Dann könnte ich zum Beispiel, wenn ich Navigation brauche oder irgendwie eine Einkaufs-App habe, lasse ich die auf meinen Algorithmus zugreifen. Und zum Beispiel beim Einkaufen ist das so, wenn ich heute auf eine Plattform gehe, dann sagt die mir, Max, du brauchst noch das und das und das. Und wenn ich jetzt nachher aus dem Studio raus bin, sitze dann irgendwann im Zug und dann sagt mein Algorithmus mir, wenn ich was kaufen will, Max, ich kenne das, Restspannungsabbau bei dir, warte noch mal einen Moment, ob du es wirklich brauchst.
Aber das heißt, wir werden natürlich noch mehr von der KI bestimmt. Die Selbstbestimmung fällt dann irgendwann weg.
Nö, das ist ja unsere Entscheidung. Wir werden ja nicht bestimmt. Das ist auch so ein deutsches Phänomen, dass wir immer glauben, man nennt das auch deutsche industrielle Störung. Das ist in Amerika ein psychologischer Fachbegriff sogar für uns, weil wir gelernt haben, dass Wirtschaftswunder und Gesellschaft und industrieller Aufschwung zusammengehören. Das ist bei uns viel stärker verankert als in anderen Ländern. Und um nochmal auf den persönlichen Datenmanager zurückzukommen, sonst vergessen wir den nämlich wieder. Zukünftig wird es so sein, dass wir unsere Daten verkaufen können an die Industrie. Da sind wir übrigens auch beim interessanten Thema, nämlich dem bedingungslosen Grundeinkommen. Vielleicht wird das gar nicht bedingungslos. Es wird nämlich zukünftig so sein, dass Menschen zu Hause Daten erzeugen, zum Beispiel auch bei der Kindererziehung. Die sind für ganz spezielle Unternehmen interessant. Und dafür ist der persönliche Datenmanager zuständig, dass er diese Daten dann verkaufen kann.
Diese Fähigkeit des persönlichen Datenmanagers, wo wird das gelehrt? Wie kann sich jemand in so ein Feld hineinfuchsen?
Naja, das ist eine Mischung aus Betriebswirtschaft, aus Maklertum und aus digitalem Wissen. Da sind zurzeit an den Unis und den verschiedenen Betrieben so einige Sachen möglich, wo man sich schon in diesen Bereichen kundig machen kann. Aber wir werden natürlich tatsächlich noch neue Berufsfelder dafür entwickeln. Ich meine, sind wir ehrlich, das wird so ab 2025 wird es das geben. Bis dahin gehören uns unsere Daten ja noch nicht mal. Das ist ja der Witz.
Ja, und letztendlich geht es aber immer darum, mit den Daten umzugehen. Die Chance haben wir ja aktuell einfach nicht. Also wir sitzen da, unsere Daten werden genommen. Dafür braucht es einen Bewusstseinswandel. Wie kann so ein Bewusstseinswandel entstehen?
Wir müssen anders denken lernen. Wir haben ein gelehrtes Wissen über die Industrialisierung. Da haben wir 48 Kompetenzen beigebracht bekommen. So, und davon sind jetzt in der Digitalisierung 16 komplett anders. Das ist einfach so. Und da müssen wir darauf Acht geben, dass wir zum Beispiel nicht mehr die Fähigkeit ausarbeiten, besonders gut in Strukturen zu funktionieren und die zu akzeptieren, sondern selber Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Kernkompetenz, die so heute niemandem beigebracht wird in der Schule. Und wenn wir das alles zusammenbringen, können wir dieses neue Denken erlernen, was wir brauchen für das digitale Weltbild.
Das war jetzt ein Beispiel. Haben Sie noch weitere Beispiele für die Kompetenzen, die wir noch lernen müssen?
Da gibt es verschiedene, zum Beispiel auch das kreative Denken wird wieder viel stärker natürlich nach vorne gerückt. Wir werden durch Digitalisierung noch mehr Möglichkeiten als in der Industrialisierung haben, monotone Tätigkeiten abzugeben. Wir werden uns aber auch wieder viel mehr mit Ethik beschäftigen müssen. Auch etwas, was wir nicht gelernt haben in der bisherigen Industrialisierung. Da haben wir gelernt, Konkurrenzdenken. Wir haben gelernt, besser zu sein als andere. Aber zu überlegen, was ist eigentlich menschlich sinnvoll und wo habe ich da eine ethische Chance, Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Auch das müssen wir neu lernen. Übrigens ganz, ganz wichtig, weil Digitalisierung hat natürlich einen großen Hebel in der Vervielfältigung. Und wenn wir da nicht bei Algorithmen, es wird auch ein Algorithmen-TÜV übrigens geben in der Zukunft, auch ein neues Berufsfeld, müssen wir aufpassen, sonst läuft das in die falsche Richtung.
Die Ethik wird mehr und mehr eine Rolle spielen. Inwiefern?
Natürlich wird das eine Rolle spielen, weil, nehmen wir zum Beispiel mal Algorithmen, da sind natürlich manchmal bewusste oder unbewusste Fehlprogrammierungen drin und die dürfen wir nicht zulassen. Eine betrifft zum Beispiel mich. Ich wohne in Berlin-Neukölln. Und wenn du da wohnst, bekommst du bei fast keiner Bank einen Kredit, einfach weil du da wohnst. Das heißt, da wird gar nicht weiter differenziert. Das ist Diskriminierung und verstößt eigentlich auch gegen das Grundgesetz. Das heißt, wir sind auch bei Algorithmen tatsächlich noch sehr am Anfang. Und auch dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, wir hatten ja vorhin auch schon eine Zuschrift, die sagt, brauchen wir alles nicht, künstliche Intelligenz. Verstehe ich gut dieses Denken, aber das ist wie die Dampfmaschinen zu Anfang der Industrialisierung. Da fliegt uns die ein oder andere tatsächlich auch noch um die Ohren. Bis das wirklich perfekt ist, brauchen wir Regelungen. Im Moment fahren wir künstliche Intelligenz und all diese Sachen ohne ethische und ohne technologische Regelungen. Das ist so wie, wenn du das Auto erfindest und du fährst im Straßenverkehr mit 350 durch die Stuttgarter Innenstadt. Hilft auch keinem. Und diese Regelungen müssen wir haben. Und dann brauchen wir natürlich einen TÜV, der die Sachen immer wieder kontrolliert.
Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen von sich jetzt, wir tun etwas. Zum Beispiel sagte jetzt Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, dass sie sich in Zukunft nachhaltiger aufstellen wollen und Geld aus Unternehmen abziehen wollen, die Kraftwerkskohle fördern. Das wäre für Sie so ein Beispiel?
Naja, ob es jetzt alleine mit der Kraftwerkskohle getan ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Sachen.
Ja, und da kommen dann auch die Kritiker und sagen, am Ende ist es nur Greenwashing, was ja viele Unternehmen auch betreiben.
Das kann ich natürlich betreiben, dass viele Unternehmen, aber es ist tatsächlich auch so, dass viele es nicht machen. Wir sehen das gerade im Startups. Ich arbeite auch mit vielen Verbänden zusammen. Und wenn du da mal guckst, wie diese Startups sich aufstellen, da sind 70% haben sehr, sehr klare, nachhaltige Richtlinien und eine hohe Ethik, die sie versuchen umzusetzen, auch gegen den Trend der Industrialisierung neu aufzubauen. Und bei der jüngeren Zielgruppe vor allen Dingen kommen sie damit auch sehr, sehr schnell in gutes Fahrwasser.
Und dennoch, wenn nachhaltig draufsteht, ist ja nicht immer nachhaltig drin. Das muss ich als Kunde am Ende überprüfen. Das bedeutet wieder mehr Arbeit für den Kunden, oder?
Naja, nicht unbedingt mehr Arbeit. Das ist heute so, das spricht sich auch schnell rum. Da hilft natürlich auch Digitalisierung. Früher hatten wir Siegel. Wenn wir heute einem Millennial Bio-Siegel oder Nachhaltigkeitssiegel zeigen, dann schaut er erstmal einfach, wie können wir da dahinter gucken. Ein Freund von mir, der Max Wittrock, der hat mal eine tolle Müsli-Firma gegründet, MyMüsli, und die haben tatsächlich Anfragen. Da recherchieren Leute bei der Blaubeere, wie sind die Arbeitsteilzeitbedingungen bei Familien, bei älteren Menschen, das wollen die wissen. Das heißt also auch das Thema Nachhaltigkeit wird immer mehr eine persönliche Sache. Also jeder hat so seine eigenen Richtlinien und wir können durch digitale Strukturen diese eigenen Richtlinien zunehmend mehr abbilden und zeigen.
Wobei mir da dieses Beispiel gerade einfällt, die Ampel, über die viel gesprochen wurde, die von der Politik, von der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner lange verhindert wurde.
Ja, da muss ja erstmal drauf kommen, sowas zu verhindern. Also das ist
Stehen ja Lobbyverbände dahinter, da möchten viele Industrien dahinter ihre Produkte, die nicht nachhaltig sind, schützen in dem Sinne.
Richtig, und es ist ein großer Verdienst unter anderem der Digitalisierung, dass wir zum Beispiel jetzt nachhaltigere Landwirtschaft und nachhaltigere Tierproduktion auch wieder einführen können und auch kleinere Schlachtbetriebe können wir wieder führen, weil wir durch Digitalisierung bessere Überwachungsmöglichkeiten der Prozesse haben. All das geht jetzt langsam wieder und da müssen wir halt natürlich neu denken und dieses unternehmerische Risiko, was es im Moment ist, auch wagen.
Wie viel ist Wunschdenken und wie viel passiert wirklich?
Ich sag mal so, wenn wir kein Wunschdenken haben, passiert gar nichts. Deswegen sage ich auch ganz bewusst, ich bin für die positiven Visionen zuständig. Die negativen, da muss ich jetzt nur irgendwie die berühmte Zeitung aufschlagen, dann habe ich die alle. Nicht meine Baustelle, weil ich muss ja den Leuten auch mal zeigen, was könnte gehen. Und wenn dann der ein oder andere auf die Idee kommt und was Positives umsetzt und es kommen noch mehr auf die Idee und setzen was Positives um, dann wird aus dem Wunschdenken immer mehr Realität. Die Möglichkeit haben wir. Ob wir es dann wollen, das bleibt jedem von uns überlassen.
Wie leben wir denn in Zukunft? Auch eine Frage an den Futurologen Max Tinius. Da heißt es immer, Trend Megacities. Glauben Sie, dass es diesen Trend in Zukunft geben wird?
In Deutschland wird sich das sicherlich umkehren. Also international wird das noch ein bisschen so bleiben. Aber in Deutschland, Europa gibt es sehr, sehr viele Chancen, dass sich das zugunsten kleiner und mittlerer Städte wenden wird. Dass wir also so ab, naja, viele Leute schätzen so ab 2025 wird das kippen. In einigen Regionen, im Münchner Raum zum Beispiel, ist es bereits gekippt. Da ziehen bereits mehr Leute ins Umland als nach München.
Weil der Wohnraum einfach nicht mehr bezahlbar ist?
A, das und B, weil natürlich auch durch neue Arbeitsmodelle, und jetzt haben wir das ja gerade durch Corona auch alle gemerkt, Homeoffice und so weiter, geht auf einmal. Du kannst ja auf einmal überall arbeiten, viele Jobs. Es gibt auch zunehmend Coworking Spaces, auch in kleineren Ortschaften, wo Leute sich auch mit großen Unternehmen zusammen dann hineinsetzen. Also es entwickelt sich strukturell so viel, und jetzt gerade ist irgendwie die Woche ein Fernseher präsentiert worden, der besteht eigentlich im Wesentlichen aus einer fast normalen Glasscheibe, und wenn man das dann sieht, der ist komplett durchsichtig, wenn da nichts läuft, und dann kann man da drauf jetzt aber was einspielen. Auch das wird unser Denken und Wissen, wenn das auf Schaufensterscheiben, in Brillen, im medizinischen Bereich, in Konferenzräumen eingesetzt wird, nochmal mehr Flexibilität geben. Und ganz wichtig, dann gibt's so die jungen Leute, die Millennials genannt werden, also im Prinzip alles, was 35 und jünger ist, die suchen mehr Lebensqualität auch im ländlichen Raum.
Sie haben das gerade angesprochen, durch Corona verursacht, braucht es erst immer Extreme, dass ein Umdenken stattfindet, wenn wir jetzt gerade auf den ländlichen Raum zum Beispiel auch schauen?
Das hilft natürlich ungemein, Sachen zu beschleunigen. Also solange wir nicht müssen, der Mensch ist ja doch im Wesentlichen bequem und bleibt ja auch in gewohnten Strukturen. Und wenn da jetzt einer kommt, so wie ich, und der sagt jetzt irgendwie, denk doch mal um, mach doch mal alles anders, da sagen sich 99% der Menschen, oh nee, muss nicht sein. Und ist auch völlig verständlich, mache ich auch niemandem Vorwurf. Aber es gibt natürlich ein paar Leute, und die bewundern ja dann auch wiederum viele, so wie Elon Musk, die denken halt komplett neu und anders. Oder Steve Jobs hat auch komplett anders und neu gedacht. Und darum geht's jetzt. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, weil wir so viel Technologie haben, die wir alle noch nicht ausprobiert haben, und können wir nutzen.
Vielleicht entwickeln Sie ja für sich selbst auch ein eigenes Zukunftsszenario. Wie stellen Sie sich das denn? Sie sind jetzt gerade 51 geworden. Wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie sagen, ich sag mal ja, so im Ruhestandsalter sind? Wo wohnen Sie dann? Was ist anders? Was sind für Sie die Werte dann?
Ich hoffe, dass ich niemals in den Ruhestand werde gehen müssen. Auch das übrigens ein Trend, der sich auch in Europa immer mehr durchsetzt, dass viele Menschen gar keine Rente mehr haben wollen. In dem klassischen Sinne, die hören auf zu arbeiten, weil dann ist man ja auch kein Teil der aktiven Gesellschaft mehr. Das ist für viele Menschen eher eine Belastung als eine Wohltat, wenn sie nichts mehr zu tun haben. Und ich hoffe, dass ich, soweit es geht, auch mit 104 noch wert Vorträge halten können. Halte mich da an Johannes Heesters, so 106 ist so das Ziel. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Da hilft natürlich Digitalisierung dabei, da hilft autonomes Fahren dabei, Freiheiten zu behalten. Da helfen Technologien, auch medizinische Technologien, Biotechnologie, alles, was da jetzt kommt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird dabei helfen, unsere Lebensqualität bis ins hohe Alter immer weiter zu verbessern.
Und um nochmal auf den Punkt Stadt oder Land zurückzukommen, ja, welches Szenario entwickeln Sie da für sich?
Für mich eindeutig Land. Also Stadt bin ich jetzt so ein bisschen satt. Da habe ich jetzt die letzten 24 Jahre seit meiner Hochzeit mit meiner wundervollen Frau verbracht. Und jetzt haben wir beschlossen, wir ziehen jetzt aufs Land. Unser Sohn ist mit der Schule durch. Und der Witz ist, wir haben eigentlich dann kaum Einschränkungen. Also das Einzige, und das ist nach wie vor das Problem, ist eben, man muss halt hinkommen können.
Welches Zukunftsszenario entwerfen Sie da?
Naja, zunächst mal ganz einfach Gespräche mit der Deutschen Bahn und dass wir dort bestimmte Strecken wieder aufrechterhalten können. Aber davon unabhängig sollte man zumindest für einige Standardstrecken, also du musst ja autonomes Fahren, ist ja immer wieder in der Diskussion. Und wenn ich das jetzt sehe, du musst mit einem autonomen Fahrzeug durch die ganze Welt fahren können, ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn du sagst, zwischen Ort A und B kann ich einen Bus einsetzen, der eben nur diese Strecke hin und her fährt. Da kann ich ja ganz anders agieren und viel sicherer. Und da würde ich zum Beispiel darauf hoffen, dass wir da schnell eine Regulierung finden von Gesetzgeberseite, dass wir solche autonomen Busse dann auch mit einer einigermaßen anständigen Geschwindigkeit einsetzen werden können.
Und wenn wir auf andere Bereiche gucken, wir haben eben die Nachhaltigkeit angesprochen, aber natürlich kostet das auch Energie. Und Sie sind zum Beispiel ein Verfechter der Blockchain-Technologie. Auch da fällt immer wieder das Stichwort hoher Energieverbrauch, CO2-Emissionen und so weiter. Welche Lösungen sehen Sie denn langfristig da?
Nun bin ich kein Techniker, aber was wir wissen ist, dass wir heute nur noch 10% 10% der Energie verbrauchen, die wir vor 5 Jahren für Blockchain-Technologie verbraucht haben. Und das wird immer weniger werden.
Und dennoch sind es riesige Mengen.
Es sind immer noch riesige Mengen. Aber ganz ehrlich, als wir zu Anfang eine Dampfmaschine befeuert haben mit Kohle, da haben wir so unglaublich viel Energieverlust gehabt, auch in der Übertragung an die einzelnen Werkstücke. Das war im Wesentlichen auch nicht wirklich rentabel. Das müssen wir jetzt anfangen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind mit all diesem ganzen digitalen Zeug sowas von am Anfang. Und haben jetzt wahnsinnig tolle Chancen in die Hand gelegt bekommen. Und was mich dann immer so ein bisschen, naja, nicht stört, aber ich verstehe es auch einerseits, aber andererseits, Leute, die dagegen sind, das ist alles schön und gut. Aber wenn wir das nicht ausprobieren, nicht diese neuen Chancen nutzen, haben wir zum Beispiel keine Chance, die großen Probleme, also die wirklich großen Probleme dieser Welt, wie Klima und so weiter, soziale Ungerechtigkeit in den Griff zu bekommen. Das heißt, mit den Lösungen, die wir bisher haben, schaffen wir das nicht. Also müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und da kann ich nur raten, erfahren, ausprobieren und dann umsetzen, machen und eine Chance haben, es wirklich zu ändern.
Die Frage ist ja, wie offen ist eine Bevölkerung dafür? Es gibt ja dieses Beispiel der Fairtrade-Banane bei Lidl, die gesagt hatten, wir wollen die Fairtrade-Bananen einführen, wurde aber nicht gekauft, also müssten sie es wieder zurückziehen. Also wie offen ist eine Bevölkerung dafür?
Ja, das ist einerseits, wie offen ist sie und wie oft probiere ich es, bis sie es dann doch machen, nicht? Also da gibt es natürlich immer wieder so Punkte, wo auf einmal ein Wissen passiert. Beispiel Corona, kein Mensch konnte sich vorher vorstellen, im Homeoffice zu arbeiten. Jetzt finden es irgendwie auf einmal über 60% der Bevölkerung, habe ich letztens irgendwo gelesen, wunderbar. So schnell kann sich das ändern und wie gesagt, wir hatten vorhin ja schon mal das Thema, so Krisen, gerade wenn ich mein Verhalten aus bestimmten Gründen ändern muss, die haben auch was Positives, weil nur Verhaltensänderung, also wenn ich selber etwas erfahre, das Beispiel erlebe, dann bin ich auch bereit, es zu tun. Nur von Wissen, was wir in der Industrialisierung uns zu eigen gemacht haben, dass wir über Wissen basieren, hilft nicht. Du musst es wirklich erfahren und diese Kompetenz, eigene Erfahrungen zu machen, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Aber wenn wir die wiedererlangen, bin ich sehr guter Hoffnung, dass wir das auch hinkriegen, auch bis hin zu den Bananen.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SR1 Leute. Max Tinius.
Ich bedanke mich auch, Frau Köster. Hat Spaß gemacht.
Eins gehört.